Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Wir wollen dich. O Herr, stelle uns jetzt vor dein Angesicht. Lass uns deine Stimme, die Stimme des guten Hirten hören. Gib, dass unser Herz und Gewissen es jetzt mit dir zu tun hat. Ach, wir hätten es wohl verdient, dass du uns schweißt, Herr. Wie oft haben wir dich betrübt. Unser Gewissen sagt es uns und ein Licht, dass wir nicht lauter und unanstößig sind. Und darum kommen wir jetzt zu dir, Herr Jesus, wasch uns rein mit deinem Blut. Gib uns ein neues Herz. Wirke du in uns eine Fülle des Geistes und Früchte der Gerechtigkeit. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, komm in mir wohnen. Lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesicht. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 33. Psalm. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Einem Könige hilft nicht seine große Macht. Ein Riese wird nicht errettet durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge sieht auf die, so ihn fürchten und auf seine Gnade hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tode. Unser Herz freut sich sein und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Liebe Gemeinde, ehe wir das Lied 396 aufschlagen, möchte ich einen jungen und einen älteren Mann in die evangelische Kirche aufnehmen. Sie kommen aus der römisch-katholischen Kirche zu uns. Hier vorne sind noch Plätze frei, rutschen Sie doch bitte eben mal durch, nach hinten durchgehen, da eben durch, bitte, ach, stehen Sie so. Ich darf, dass die beiden nach vorne kommen. Der eine der Beteiligten ist ein blinder Mann und darum muss man den halten. Heinz Günther Schmidt und Matthias Blasius. Wir haben miteinander viel über das Evangelium gesprochen und ihr habt seit langen Jahren das Evangelium hier gehört. Und da habt ihr euch entschlossen, Glieder der evangelischen Kirche zu werden. Ich euch aufnehmen möchte ich euch beiden vier Fragen vorlegen. Und es wäre gut, wenn die Gemeinde in ihrem Herzen sich fragt, ob sie auf diese vier Fragen auch Ja antworten kann. Glaubst du, dass die Bibel die alleinige Richtschnur und Grundlage für Glauben und Leben ist? Die Bibel allein. So antwortet Ja. Ja. Glaubt ihr, dass wir nur im Glauben an den gekreuzigten Herrn Jesus vor Gott gerecht sein können? So antwortet Ja. Ja. Glaubt ihr, dass Jesus der einzige Mittler ist und keine anderen Mittler zwischen Gott und ihm uns vertreten können? So antwortet Ja. Ja. Wollt ihr auch treue Mitglieder der evangelischen Kirche werden und euch zum Worte Gottes und zum Abendmahl halten und durch euren Wandel Jesum preisen, so antwortet ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
So nehme ich euch auf in die evangelische Kirche und der Herr, unser Heiland, der durch seinen Geist Licht in unser Herz geben kann. Er wolle diesen in euren Entschluss bestätigen, durch befestigen in seinem Leibe, dem Leibe Jesu Christi, seiner Gemeinde. Friede sei mit euch. Amen. Wir schlagen das Lied 396 auf. Vorher darf ich noch ein paar Dinge bekannt machen. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, ein Stück aus der Apostelgeschichte diesen Sommer zu besprechen. Und wir hatten gehört, wie Paulus nach Europa kommt. Apostelgeschichte 16, Vers 12. Und wir kamen gen Neapolis. Und von dannen gen Philippi, welches ist die Hauptstadt des Landes Mazedonien und eine Freistadt. Wir hatten aber in dieser Stadt unser Wesen etliche Tage. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Sonntagnachmittags ist dieses Weilhaus mit einem ungeheuren Getöse und Leben erfüllt. Und am letzten Sonntagnachmittag, da gehe ich so durch die verschiedenen Zimmer und Räume und dann sehe ich in einem Fenster zwei 18-Jährige stehen. Der eine hat ein Testament in der Hand und wie ich vorbeigehe, da ruft er mich an und sagt, Pastor, zeigen Sie uns doch nochmal den Text von heute Morgen. Ich schlug ihn auf. Und dann sagt er seinem Freund, nun sieh mal, da steht nichts drin, als dass der Paulus von Kleinasien über die Insel Samothrazien nach Neapolis gefahren ist. Und da hat er nun drüber gepredigt heute Morgen. Ich bin mir nicht ganz klar, ob das eine Anerkennung oder ein Vorwurf sein sollte. Aber darüber bin ich mir sehr klar, dass die von Ihnen, die beim Text verlesen eben aufgepasst haben, ich weiß von meiner Jugend noch, denn das schwerfällt, dass die sagen, der Pastor Busch, aber heute, das ist doch nun wirklich kein Text, der was hergibt für eine Predigt. Ich will für Sicherheit halber nochmal lesen. Wir kamen nach Neapolis und von da nach Philippi, der Hauptstadt des Landes Mazedonien und eine Freistadt, und wir hatten in dieser Stadt unser Wesen etliche Tage. Ich nehme es keinem übel, wenn er denkt, also das ist doch kein Text, was für eine Predigt hergibt. Pastor Busch, bist du verrückt? Es gibt so schöne Worte, der Herr ist mein Hirte, nicht? Oder der dir all deine Sünde vergibt. Warum predigst du über so einen Text? Ich hoffe, ich kann Ihnen über unseren Text eine bessere Meinung beibringen. Der Dichter Stefan Zweig hat einmal den Ausdruck geprägt als Titel eines Buches: Sternstunden der Menschheit. Ich glaube, die richtigen Sternstunden der Menschheit sind die, wo ein, ich weiß lange, wie ich das formulieren könnte, die richtigen Sternstunden der Menschheit sind, glaube ich, die, wo ein scheinbar unscheinbarer Vorgang der Weltgeschichte einen Stoß gibt in eine bessere Richtung. Heute warte ich auf so einen Vorgang nicht. Nee. Wo ein scheinbar unscheinbarer Vorgang der Weltgeschichte so einen Stoß gibt, dass sie in eine neue und bessere Richtung kommt. Und von so etwas ist hier die Rede. Unterschätzen Sie unseren Text nicht. Paulus bringt das Evangelium von der freien Gnade Gottes für Sünder in unseren Erdteil. Und dieses Evangelium hat erst unseren Erdteil zu dem gemacht, was wir unter Europa verstehen. Oder was es sein sollte, will ich mal lieber sagen. Ja, ich will nur verstehen, was es sein sollte. Aber darüber habe ich in den letzten Sonntagen viel gesprochen. Es lohnt sich schon, dass wir den Apostel Paulus bei diesen ersten Schritten in Europa begleiten. Und das wollen wir heute Morgen tun. Überschrift über Text und Predigt: Wir begleiten den Paulus. Wir begleiten den Paulus. Seine Reise hat drei Stationen. Erstens Neapolis. Die sagen Neapolis. Da landet sein Schiff, also aus Kleinasien kommt. Ich bitte nochmal, verwechseln Sie es bitte nicht mit Neapolis in Italien. Oh, Santa Napoli, so liegt es nicht, nicht wahr? Das ist eine kleine Hafenstadt an der mazedonischen Küste. Ich glaube, dass Paulus, dieser Mann wäre nicht gefühllos, dass Paulus sehr bewegt und voll Spannung war, als er das Schiff verließ und in Neapolis an Land ging. Er betritt den neuen Erdteil. Damals eine große Sache. Was sah er vor sich? Ich bin noch nicht da gewesen, habe es genau beschreiben lassen. Er sah vor sich riesige Gebirge, die kaum Platz ließen am Strand für die kleine Hafenstadt Neapolis. Und nun weiß er, über diese Gebirge muss ich. Hinter diesen Gebirgen ist die große Aufgabe. Wir wollen Paulus begleiten. Ich habe mir mal vorgestellt, ich wäre also Reporter, Journalist, hätte gehört, dass der Paulus da ankommt, nicht? Hat besonders findige, alle anderen haben es gar nicht kapiert, habe ich begriffen, dass das bedeutet. Finde mich also da ein, als Paulus vom Schiff kommt, und hänge mich an seine Fersen und begleite ihn. Und da ist natürlich die erste Frage, die der Journalist hat: Paulus. Damals sagt man du zueinander, was er nicht. Paulus, du kommst nun hier nach Europa, als was kommst du? Kommst du als Tourist? Kommst du als Reisender auf Spesen? Oder als Tourist auf Spesen, das gibt es auch heute nicht mehr? Was gibt nicht, was nicht gibt. Paulus, was kommst du her? Und der Paulus antwortet, was antwortet er? Da möchte ich am liebsten, schade, dass man der Kirche nicht Rede und Gegenrede machen kann. Paulus antwortet, ich komme als Apostel. Das ist mein Titel. Der hat mir Gott verliehen, nicht eine Behörde. Apostel heißt nur Bote. Ich komme als Bote. Aber des größten Herrn, des Herrn Jesus Christus. Ich komme als Bote an alle Länder, Kontinente und alle Zeiten. Er, der Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, der Mensch wurde, Wunder aller Wunder, der für die Sünden der Welt am Kreuze hing, der die Tür zum Leben ist, der auferstanden ist von den Toten, der erhöht ist über alles. Dieser Herr Jesus Christus hat mich ausgesandt, allen zu sagen, einen Satz, wendet euch zu mir aller Welt enden, so werdet ihr errettet. Ich bin Bote für diese Botschaft. Wendet euch zu mir, sagt Jesus, aller Welt enden, so werdet ihr errettet. Und dann setzt Paulus dazu, und wenn mein Mund mal verstummt, er sieht wohl im Geist, dass er mal irgendwo ein Märtyrertod sterben wird, in diesem Europa. Das steht am Ende, nicht? Wenn mein Mund mal verstummt, dann darf diese Botschaft nicht verstummen. An alle Welt, wendet euch zu mir aller Welt enden, so werdet ihr errettet. Ich möchte den Jungen sagen, den Mädchengalerie, den Alten und Jungen, haben sie sich schon wirklich zu Jesus gewandt? Wissen sie, was Errettung heißt? Sonst schweigen sie still, wenn von Christentum die Rede ist. So sagt der Reporter zu Paulus, ein Bote bist du also, nur ein wenig. Ja, sagt Paulus, ich bin noch mehr. Was bist denn sonst noch? Und dann nehme ich meinen Stenogrammblock und schreibe, was er mir sagt. Ich bin Streiter, Kämpfer. Weißt du, sagt er, der Teufel hat sich einmal vor dem Sohn Gottes gerühmt, es sei ihm alles übergeben. Und wenn ich die Welt ansehe, glaube ich ihm das. Und Jesus hat es ihm nicht bestritten. Aber, sagt Paulus, nun bin ich ein Streiter und will dem Teufel landstreitig machen im Namen Jesu, der die Welt versöhnt hat. Und jede Predigt, meine Freunde, ist nicht eine schlichte Kulthandlung, sondern ist nicht mehr und weniger, als dem Teufel landstreitig machen wollen in Essen. Paulus sagt es so, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Herren der Welt, die in der Finsternis der Welt herrschen, mit den bösen Geistern in den Himmel. So sage ich, das ist eine große Sache, Paulus. Bist du noch etwa? Ja, sagt er, ich bin noch mehr. Ich bin ein Seemann. Ich bin ein stiller Seemann, der den Samen des Evangeliums, diesen lebendigen Samen des Evangeliums, auf den Acker der Herzen streuen will. Da sagt Paulus, ich mache mir keine Illusionen. Das hat mein Herr schon gesagt, dass viel von diesem lebendigen Samen des Evangeliums auf harten Boden fallen wird, wo nichts aufgeht. Wenn ich hier einen Weizenkorn hinlege, geht nichts auf. Es gibt Herzen, die sind härter als dieses Busch hier. Das weiß ich, sagt Paulus. Und ich weiß es auch. Das gehört zum Schweren des Predigtamts. Ich bin nicht Apostel, es gibt einmalige Apostel. Wir sind Prediger. Aber wir haben seine Botschaft weiterzutragen. Das gehört zum Schweren zu sehen, dass Herzen hart sein können. Am härtesten sind nicht die bösen Sünder und Mörder, sondern die Selbstgerechten, die kein Heiland brauchen, die in sich selber gerecht und gut sein wollen. Ich weiß, sagt Paulus, es wird viel Same fallen auf Äcker, wo die Sorgen der Welt und die Gier nach Geld und die Lüste der Welt alles ersticken. Ich weiß wohl, und das weiß ich auch, bin ich Paulus, aber das weiß ich, wie Evangelium in Herzen aufgehen kann und dann auf einmal die Welt kommt und alles erstickt. Aber sagt Paulus, der Herr wird auch guten Herzensacker geben, wo der Samen des Evangeliums hinfällt und Frucht bringt. Ich will säen, ich will säen. Ich will nach der Regel handeln, streu deinen Samen aus, dann lass Gott sorgen, er lässt ihn wachsen fein zum Erntemorgen. Und so zieht also nun der Paulus los, aus Neapolis in das wilde Gebirge hinein. Wir begleiten Paulus, liebe Freunde, wir haben das Flugzeug der Gedanken, wir fahren übers Gebirge und erwarten ihm an anderen Enden. Wir lassen diesen merkwürdigen Mann, Seemann, Streiter, Bote, Briefträger, Kriegsheld, merkwürdig nicht, stiller Ackersmann, wir lassen ihn in das Gebirge hineinlaufen mit seinen Freunden. Der Apostel Paulus hat später einmal den 2. Korintherbrief erzählt von den vielen Gefahren, die er erlebt hat. Er sagt da Gefahren von Flüssen, Gefahren von Räubern, in Hunger und Durst, in Blöße und Kälte. So sagt er im 2. Korintherbrief. Ich bin überzeugt, dass er bei dem Marsch durch dieses mazedonische Gebirge, da geht heute, habe ich mir sagen lassen, nur eine ganz schlechte Straße hin, lieber eine Passstraße. Wie wird es damals gewesen sein? Ich bin überzeugt, dass er einiges von dem, was er hier aufzählt, bei diesem Marsch durchs Gebirge erlebt hat. Gefahren durch Flüsse, Gefahren durch Räuber, Hunger und Durst, Blöße und Kälte. Aber er lässt sich nicht aufhalten. Er lässt sich nicht aufhalten. Ich glaube, wir wären unterwegs umgekehrt und gesagt, das ist zu schwierig. Er lässt sich nicht aufhalten. Warum lässt er sie nicht aufhalten, meine Freunde? Weil er außer Seemann, Bote und Streiter noch etwas ist, das er mir jetzt nicht gesagt hat. Er ist außerdem Sklave Jesu Christi, so nennt er sich in seinen Briefen. Ich gehöre nicht mehr mir, ich bin durch Jesus erkauft mit seinem Blute. Und wenn ihrem Herzen Licht aufgegangen ist über den Christenstand, dann haben sie das begriffen. Jesus hat mich erkauft, hat das Lösegeld für mich hingezahlt, den letzten Tropfen Blut. Nun muss ich sein Eigen sein und will es sein. Ohne eine Entscheidung geht das nicht. Paulus ist Sklave Jesu Christi. Ich hätte es beinahe so ausgedrückt, Marionette Gottes. Was das bedeutet, meine Freunde, und wir sollten es ja auch sein, nicht? Was das bedeutet, möchte ich Ihnen bewusst ungeschickt klar machen. Es gibt in totalen Staaten, die Eltern uns haben ja erlebt, es gibt noch viele total regierte Staaten, man kann in total regierten Staaten Menschen treffen, ganz eigentümliche Typen, die haben sich vollständig aufgegeben, und denken und reden und tun nur noch, was der Staat will. Maschinen der Ideologie. Wissen Sie, wenn jetzt diese Prozesse mit den S-Leuten, 11.000 Juden erschossen, ich muss meine Pflicht tun. Da war kein eigenes Denken mehr, kein Gewissen mehr, nicht. Ich musste meine Pflicht tun, der Staat wollte das. Nicht so, verstehen Sie, unheimlich. Das ist eine grauenvolle Sache, dass das immer mehr gibt. Menschen, die sich aufgeben. Gibt es nicht heute auch? Bei uns? Darf ich nur eben sagen, wir haben samstags eine Menge Stunden, wo Jungs gern da sind. Aber ein Drittel ist gestern nicht da, weil Fußball spielt. Nicht? Versteht ihr, wie wir langsam gekapert werden mit den Massenmedien? Oh, das ist gewesen. Aber jetzt mache ich weiter. Diese dämonische Entachtung kann uns klar machen, was ein richtiger Christenstand ist.
Paulus hat sich bekehrt zum Herrn Jesus. Das hieß, jetzt ist er von sich ausgeleert und Jesus, der Herr, hat ihn in Wohnung genommen. Du sagst das selber, will ihn in Wohnung nehmen. Und nun ist sein Denken und Reden und Wollen und Tun von Jesus regiert und Jesus erfüllt.
Nun können Sie sagen, man vergleicht das mit diesen schrecklichen Sachen in totalen Staaten. Da sage ich, verstehen Sie, es ist im Grunde selber, aber völlig anders, weil Jesus ein Erlöser und Heiland ist. Und deswegen, er mich ganz erfüllt, das Beste ist, was mir geschehen kann. Davon sind wir weit entfernt noch, ja? Sklaven Jesu Christi zu sein. Aber sehen Sie, das müssen wir wollen. Aber jetzt muss ich zur zweiten Station kommen. Wir begleiten Paulus. Wir sahen ihn in Neapolis und abmarschieren. Und nun kommt die zweite Station, die Ebene bei Philippi. Die Ebene bei Philippi. Ganz recht, manche haben Shakespeare im Kopf, bei Philippi sehen wir es wieder. Das Philippi ist gemeint. Und die Geschichte ist gemeint. Die Ebene bei Philippi. Paulus ist durch das Gebirge durchgedrungen. Und nun liegt eine große Ebene vor ihm. Durchzogen von Wasserläufen, sehr fruchtbar, am Horizont, hohe, hohe Berge und zur rechten Hand die grauen Mauern und Türme einer stark befestigten Stadt des Philippi. Und nun wandern wir mit Paulus in diese Ebene hinein und da Paulus ein hochgebildeter Mann war, weiß er, geht hier über blutgetränkten Boden. In der Ebene bei Philippi, da hat eine der grausamsten Schlachten des Altertums stattgefunden. 42 vor Christi Geburt, ich hoffe, die Nähler wissen, schalten sofort. Die Schlacht bei Philippi, die dem Römer Octavian den Weg frei machte zum Kaiserthron. Und als er der erste römische Kaiser wurde in Rom, nannte er sich, warf seinen Namen Octavian weg und nannte sich Augustus, der Erhabene, der Gott. Und dieser Augustus kommt in der Weihnachtsgeschichte vor und darum könnt ihr bestimmt wissen, dass der Paulus von dem Augustus Bescheid wusste. Hier war die Entscheidungsschlacht gewesen, auf dieser Ebene, die wir mit Paulus jetzt durchschreiten. Und nun bin ich überzeugt, dass der Paulus über diese Ebene der Schlacht von Philippi sehr nachdenklich ging. Er sagte, da war mal eine entscheidende Schlacht. Ich komme nach Europa, ich will jetzt auch eine Schlacht schlagen. Eine Durchbruchsschlacht. Eine Geistesschlacht. Und der Feldherr in dieser Schlacht heißt Jesus Christus, der auferstandene Herr. Und jetzt möchte ich als guter Reporter einmal versuchen, ich weiß nicht, ob es gelingt, ich bin überzeugt, die Gedanken, die Paulus bewegt, bei dem Beschreiben der Ebene nachzudenken. Ich glaube, dass der Paulus zuerst einmal einfach erschüttert war, wie ähnlich die Ereignisse damals und jetzt waren. Als der Octavian Augustus diese entscheidende Schlacht bei Philippi schlug, da sah es am Anfang schrecklich nach Niederlage und Untergang aus. Er wurde am ersten Tage der Schlacht grauenvoll geschlagen und die Feinde haben sein Lager geplündert. Und da schien es mit dem Octavian Augustus endgültig zu Ende zu sein. Und am dritten Tag haben seine Soldaten, alte cäsarische Legionäre, nicht hier so richtige Burschen in tausend Schlachten erprobt, dann haben die sich aufgerafft und die Schlacht nochmal erneuert. Sie haben die Speere weggeworfen und Schwert gleich zur Hand genommen und haben Schwert weggeworfen und Feind erwürgt. War ein grauenvolles Morden, aber da haben sie einen Sieg erfochten. Und das war die Stufe für Augustus zum Weltenherrscher. Und Paulus denkt, war es bei meinem Herrn nicht ganz ähnlich? Bei Jesus? Sah es da nicht nach Untergang und Niederlage aus, als er am Kreuz hing? Und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und alle waren weggelaufen. Und am dritten Tage, wie merkwürdig, am dritten Tage stand er von den Toten auf
Und jetzt kann er sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich müsste mich sehr täuschen in Paulus, wenn ihm solche Gedanken nicht gekommen wären. Und wenn sie ihm nicht gekommen sind, dann kommen sie mir und Ihnen. Und erlauben Sie, dass ich da weitermache. Ich bin überzeugt, dass Paulus die Gedanken abschüttelt. Ach, du bist Zeug, dass ich Augustus und mein Heiland vergleiche. Es ist ja völlig anders gewesen bei allen beiden. Augustus ließ seine Soldaten für sich bluten. Jesus, der hat für sein Volk geblutet und sich töten lassen. Das ist der Unterschied zwischen allen Ideologien und Welterlösern. Die lassen Völker verbluten für sich. Jesus hat für sein Volk sich in Tod gegeben und sein Blut vergossen. Und die Kinder Gottes leben jetzt und heute davon, dass Jesu Blut für mich geflossen ist, um mich reinmacht von aller Sünde. Und was hat denn der Augustus gewollt? Wofür hat er denn eigentlich gekämpft? Für seine Macht, für seinen Einfluss. Und Jesus? Jesus kämpft um Menschen. Nicht um Macht, um Menschen. Haben Sie schon gespürt, wie Jesus um Ihre Seele ringt? Er will Menschen, um sie zu erretten. Von Schuld, wie holt unsere Schuld ein? Und von sich selber. Und von der vergehenden Welt möchte er errettet werden. Und vom Tod und von der Hölle, vom Teufel. Jesus sucht Menschen, um sie wirklich zu erretten. Augustus kämpfte um seine Macht. Jesus kämpft um unser Heil. Wenn Sie den Paulus über diese blutgetränkte Ebene von Philippi schreiben. Und weil Augustus und Jesus schon in der Weihnachtsgeschichte so merkwürdig zusammengekoppelt sind, hat ihn diese Gedanken bestimmt bewegt. Ja, ich bin überzeugt, dass ihn noch manches bewegt hat im Blick auf den Augustus. Sehen Sie, wir haben eine Münze gefunden, in der ist dieser Kaiser Augustus, aber da war es noch nicht, als die Münze gedruckt wurde, mit seinem Pflegevater Julius Caesar zusammen abgebildet. Und da steht Caesar, Gott, Theos. Und Octavian Augustus, Gottes Sohn. Gottes Sohn. Das Wort, das in der Bibel steht. Theuios, Gottes Sohn. So hat er sich nennen lassen, der Augustus. Gottes Sohn. Er hat sich nennen lassen, Kyrios, das heißt Herr. Er hat sich nennen lassen auf einem Stein bei Priene. Soter, das heißt Heiland. Dieser Kaiser Augustus war Gottes Sohn, Heiland, Herr, hat er sich nennen lassen. Und als Paulus über die Ebene bei Philippi geht, da war dieser Kaiser Augustus längst gestorben und vermodert. Und sein Name geriet in Vergessenheit, schreckliche Nachfolger hatten sich eines Throns bemächtigt. Und da können wir vorstellen, wie der Paulus das Herz weit wird. Und nun komm ich, der schlichte Bote, der Seemann, und ich verkündige euch den wirklichen Sohn Gottes, der nicht von unten, sondern von oben gekommen ist, aus der Dimension Gottes. Nun komme ich und verkündige euch den wirklichen Soter, den wirklichen Heiland, der immer lebt, der nicht eines Tages im Grabe bleibt, der immer lebt und immer errettet. Jetzt komme ich und verkündige euch den wirklichen Kyrios, den Herrn, den Herrn, den Herrn. Und solange es nicht begreift, seid ihr verlorene arme Leute, solange er nicht der Herr eures Lebens geworden ist. Ich komme und verkündige den wahren Heiland der Welt. Wir hätten dem Paulus hier diese Gedanken nicht kommen müssen auf dem Gang über die Ebene bei Philippi. Lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Die dritte Station, Neapolis, die Ebene bei Philippi, ist Philippi selber. Wir hatten unser Wesen all da einige Tage. Begleiten Sie uns noch, werden Sie nicht müde. Paulus hat es marschieren müssen. Sie machen den Marsch gemütlich am Stuhl sitzen, nicht wahr? Bei Paulus war es wahrscheinlich sehr viel heißer als in der Ebene, als es hier in diesem Raum ist. Werden Sie also nicht müde, von uns mitzugehen nach Philippi hinein. Drittens Philippi. Hier steht, Philippi war eine Freistadt. Ich weiß nicht, wie der gute alte Luther zu der Idee kam, den griechischen Text hier mit Freistadt zu übersetzen. Da steht im Griechischen Kolonia. Das war eine Kolonie. Nun, es gibt Leute, bei denen bei dem Wort Kolonie die Idee von Negern aufsteigen, nicht wahr? Vielleicht ist auch irgend so ein Kurzschluss passiert. Die Sache ist einfach die, dass die Römer ja damals das ganze Abendland beherrschten und hier eine römische, diese Stadt einfach kassiert, eine römische Siedlung anlegten. Es wurde etwas drastischer, was als in Heidelberg passiert, wo bisher so eine Amerikanerstadt dranhängt, nicht? Nun sind die Häuser schlecht gebaut, das hätte eines Tages eine amerikanische Stadt werden können. So war das. War eine römische Stadt geworden. Und zwar eine sehr befestigte. Das war römischer Stützpunkt, Kolonie. Ich sehe den Paulus, wie er durch die engen Gassen der befestigten Stadt geht mit seinen Freunden, dem Arzt Lukas und anderen. Und er empfindet es eine ganz neue Welt. Mit Römern hat er noch nichts zu tun gehabt eigentlich. Nur Römer. Es begegnet ihm förmlich hier die Weltherrschaft. Überall alles sprach von Macht des Imperium Romanum. Meine Freunde, der Paulus hat nicht ahnen können, dass sein Evangelium einmal mit diesem römischen Macht einen Bund eingehen würde. Das scheint mir das scheußlichste Bündnis der Weltgeschichte zu sein. Das Evangelium und römisches Imperium ein Pottenkuchenbund. Und eine Machtkirche entstand. Eine Machtkirche. Ich möchte Ihnen, weil der Weg immer weitergehen wird, in aller Deutlichkeit sagen, lassen Sie sich nicht verführen. Evangelium von Jesus und Macht sind wie Feuer und Wasser. Wie Feuer und Wasser. Es graust mich, wie heute alle Kirchen an Macht zunehmen und an Vollmacht arm werden. Im Evangelium geht es um Dienen, nicht um Herrschen. Jesus ist gekommen, hat uns gedient und will uns dienen. Und will uns frei machen, anderen zu dienen. Hör mal, nicht ewig um dich selber kreisen, ja? Mal anderen zu dienen. Aber da hat Paulus noch nicht von geahnt, nicht? Welche schrecklichen Wege die Kirche Jesu Christi noch gehen wird. Er geht durch die Straßen, durch die engen Gassen dieser festen Stadt und sucht etwas. Wissen Sie, was er sucht? Er sucht ein paar Leute aus Israel. Wenn Sie mal die Apostel lesen, dann werden Sie sehen, dass Paulus immer zuerst in der Synagoge angefangen hat zu predigen. Israel ist zuerst berufen. Da kannte man Gott, da war ein Anknüpfungspunkt. Da konnte er loslegen. Und nun findet er, was er bisher überall gefunden hat, in Philippi, keine Synagoge, keine jüdische Gemeinde, kein aus Israel. Es müssen welche da sein. Aber wo sind sie? Es müssen ein paar da sein, die Gott kennen. Mit denen muss ich anfangen. Wo sind sie? Und so muss er warten. Wir hatten unser Wesen all da etliche Tage. Warten. Die Führung Gottes, die ihn bisher geführt hat, von Neapolis weg bisher, setzt plötzlich aus. Wenn der Strom weg ist, das gibt es. Und du kannst auch nicht tun, dass sie zur Stelle treten und warten. Wenn wir sagen, warten fällt uns allen furchtbar schwer. Es gibt Phlegmatiker, die es leichter können. Aber ich kann es sehr schlecht und sie auch. Und Paulus konnte es bestimmt schlecht. Er will Europa erobern und er setzt ihn Gott dahin und dann. Ah, wie geht Gott mit seinen Leuten um? Sind wir Gotteskinder, dann wissen wir es davon, wie Gott auf dem entscheidenden Augenblick uns alles da anschlägt und wir sind ganz arme Leute. Wie Gott uns auf einmal alles zertrümmert und was wir uns gedacht haben und wir sind Bettler. So steht Paulus da. Und ich bin überzeugt, dass Paulus in diesen Tagen zum Kreuz seines Heilandes getrieben wurde, wo das Herz still wird, wo man sein Ich mit in den Tod gibt und all sein Wünschen. Wo man froh wird, dass man erkauft und versöhnt ist, ein Kind Gottes, so oder so ein Kind Gottes.
unter Jesu Kreuz einkehren, meine Freunde, da holt der innere Mensch Nahrung und Kraft auch heute. Und darum wollen wir jetzt den Paulus lassen und unter Jesu Kreuz stehen bleiben. Jetzt und morgen und hoffentlich die ganze Woche und hoffentlich ein ganzes Leben. Wir wollen beten. O Herr, das ist eine große Sache, dass du nicht ein leeres Wort bist, sondern Menschen in die Hand nimmst und über sie verfügst. Verfüge auch über uns. Herr, wir haben nur ein Leben. Mach doch ein gesegnetes Leben draus, Herr. Und weil bei uns alle so viel Schuld und Schmutz ist, lass uns unter deinem Kreuz stehen, gereinigt werden durch dein Blut. Nimm uns hier zum Eigentum. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 398 den 5. Vers singen. Gesang, wir sind noch in Osterzeit, Anhang 42, Vers 1. Und nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen.